Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir am Podcast zu Gast ist Anne-Kathrin de Moy. Sie ist Vertrieblerin mit 20 Jahren Berufserfahrung und außerdem Vizepräsidentin im Bundesverband der Vertriebsmanager. Das alleine reicht nicht. Sie ist zudem auch noch Podcast-Host und vor allen Dingen Geschäftsführerin der We Like You GmbH. Anne-Kathrin gestaltet den Wandel in ihrer Branche durch die enge Zusammenarbeit von HR, Marketing und Vertrieb und revolutioniert damit das Recruiting. Sie setzt sich außerdem dafür ein, dass Frauen in Führungspositionen auch Mütter sein können und agiert selber als Role Model. Kann ich bestätigen, denn als wir uns kennengelernt haben, war Anne-Kathrin hochschwanger und hat trotzdem mit unglaublicher Power da auf dem Event, wo wir gemeinsam waren, alle auf Trab gehalten. Ja, zudem fördert sie den intergenerationellen Dialog und integriert Vertriebsexperten in C-Level-Rollen, um eine zukunftsfähige und inklusive, innovative Arbeitswelt zu schaffen. Unser Thema, über das wir sprechen wollen, breit gefächert über unsere Schaffensbereiche und Kompetenzbereiche, ist die Simplifizierung durch Video. Grüß dich, Anni. Schön, Hi. Dass du bei mir im Podcast bist.
Danke, dass ich da sein darf. Und vielleicht müsste ich mal mein Intro entsimplifizieren. Das ist ganz schön lang. Das klingt so hochtrabend.
Och, Ehre, wem Ehre gebührt. Alles gut.
Ich bin ganz rot.
Ach Gott, brauchst du nicht. Und damit du gar keine Gelegenheit hast, rot zu werden oder dir was peinlich werden kann, gehen wir jetzt auch direkt los. Und zwar starte ich mit meinen drei Intro-Fragen, die jetzt alle Hörerinnen und Hörer meines Podcasts schon kennen, um mal so ein bisschen, sag ich mal, aufzulockern, vor allen Dingen auch mal die nicht fachliche Seite meiner Gäste zu beleuchten. Und anfangen möchte ich mit der Frage, was würdest du in deinem Leben gerne noch lernen? Also zur Erklärung, weil manche das falsch interpretiert haben. Stell dir vor, du bist irgendwie am Ende deines Lebens, liegst auf dem Sofa, guckst in den Garten und lässt mal das Leben Revue passieren und sagst, boah, das ist echt genial, dass ich das noch gelernt habe, das war mein großer Traum. Was wäre das bei dir?
Boah, Musikinstrumente spielen, kann ich nicht. Kann nicht mehr Noten lesen.
Wobei das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun hat. Ich kann ein paar Instrumente spielen und keine Noten mehr lesen. Also
ja, mein Papa hat mir früher, wir hatten so ein Telefon mit Farben und mein Papa hat mir früher aus dem Bussi-Beheft, ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt, immer die Noten in Farben übersetzt, sodass ich das spielen konnte und total stolz war. Das hat nur dazu geführt, dass ich auch in der Schule dachte, man spielt mit Farben. Und das keiner mehr gedreht bekommen hat. Und ich habe auch keinen Bock gehabt, das war mir zu anstrengend tatsächlich, weil das mit den Farben so leicht war. Aber da hätte ich mich nochmal, also ich finde das total cool, wenn man einfach auch mit Musik seine Emotionen ausdrücken kann und genau, also ich bin nicht so musikalisch, wobei ich manchmal denke, hätte ich es geübt und wäre dran geblieben, hätte da vielleicht doch noch mehr draus werden können. Aber, ja.
You never know.
Ja, das mit den Farben.
Ja, das ist aber halt, mit Noten ist definitiv so, dass man nicht unbedingt Noten lesen oder lernen muss, um Instrument zu spielen. Also ja, es gibt Leute, die haben im Leben noch nie eine Note gespielt und sind weltbekannte, erfolgreiche Musiker geworden.
Aber das sagt sehr viel über mich aus, dieses mit den Farben, weil ich sehr, also ich bin, glaube ich, im Grunde meines Herzens ein sehr fauler Mensch und suche immer den effizientesten Weg. Und wenn mir das zu kompliziert wirkt, dann gehe ich entweder Umweg oder suche mir jemanden, der das besser kann. Und meine Schwester kann super Keyboard spielen zum Beispiel oder Gitarre, die kann das alles.
Aber guck mal, du hast die Faulheit dann doch wirklich zu Endform gebracht und gar nicht jetzt angefangen, ein Instrument zu lernen. Noch fauler kann man nicht sein, von daher Mission accomplished. Spannend. Ja, Frage Nummer zwei. Auch das ganz allgemein gefasst. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt? Und das meint jetzt wirklich so einen Platz, örtlich betrachtet, wo du dich hinsetzt, egal was es kostet, und würde sagen, mega geil.
Oh Gott, dadurch, dass ich ja remote unterwegs bin und eigentlich mir das schon so gestalten kann, ist schon viel erfüllt. Aber ich glaube, also ich glaube, Celine Flores-Willis hatte letztens noch mal einen Post vom letzten Jahr gerepostet, wo sie in so einer kleinen Bude am Meer sitzt.
So eine Art Tonne, ja.
Ja, genau. Am Strand. Also das. Aber ich habe auch einen Kollegen, beziehungsweise einen Bekannten im Netzwerk, den Oliver Straub, liebe Grüße an der Stelle, der fährt mit seinem Wohnwagen durch die Gegend und er von Kunde zu Kunde. Und das ist schon geil, aber meine perfekte Welt und viele Zuhörenden, die mich vielleicht kennen, liebe Grüße an Simone und Christina, ist eine Vertriebsdrohne. Das erzähle ich seit 5 Jahren, jeden, der es hören will oder nicht. Und zwar in meiner perfekten Welt, weil ich vor Corona über 100.000 Kilometer auf der Straße abgerockt habe, viel Zeit in Staus verbracht habe, war so eine Vertriebsdrohne, wo wir Vertriebler einfach über den Stau hinwegfliegen können. Das klingt jetzt total albern, aber das ist wieder das Thema Effizienz und Faulheit. Ich habe so viel Zeit verloren und viel Zeit auf McDonald's-Parkplätzen rumgehangen, um Angebote zu schreiben wegen dem Internet. Und wie geil ist das bitte, wenn man während der Fahrt dann auch arbeiten kann? Ich habe mir da eine Kaffeemaschine also da drinne, wo ich nicht mehr anhalten muss. Ich habe das mal aufgezeichnet mit Christina, weil die nämlich tatsächlich für so einen Drohnenanbieter das Startup berät. Dass du sogar über Infrarotschnittstellen dann die Visitenkarten austauschen kannst, gucken kann, matcht der Vertriebler gerade, könnt ihr euch vielleicht vernetzen, könnt ihr vielleicht kurz ins Meeting gehen und sagen, hey, was machst du denn? Ne? Also tatsächlich, das ist mein perfekter Arbeitsplatz. Ich möchte gerne in meiner Vertriebsdrohne durch die Welt fliegen. Ja.
Das ist spannend, das habe ich noch nie gehört. Ich hätte jetzt eher gedacht, so ein Haus am Meer, also bei mir ist es ein Haus irgendwo, ne, in Spanien oder auf Kreta mit Blick aufs Meer, große Fensterfront, großer Schreibtisch, morgens hinsetzen, das Gehirn leer laufen lassen und loslegen oder auch am See irgendwo in Rocky Mountains sowas oder in Bergen in der Schweiz.
Das ist ja dann immer dasselbe jeden Tag. Das ist mir zu langweilig.
Das stimmt, also da bin ich absolut bei dir. Ich würde ja im Leben kein Haus kaufen und besitzen wollen. Das ist ja so etwas, was ich absolut nicht mag. Eben um eine Veränderung zu haben und der Plan, den Joanna und ich haben, wenn die Kinder bei uns, und das ist nicht mehr so lange, die sind ja schon erwachsen, komplett auf eigenen Füßen stehen, ist halt ein Teil des Jahres komplett remote halt aus Südeuropa arbeiten. Ne? Immer 1-2 Monate eine Finca in Spanien mieten oder irgendwie ein Ferienhaus auf Kreta und dann hast du Abwechslung.
Ja, guck, und ich habe ja 2 Kinder, das heißt, ich bin ja gebunden hier wegen Kita und Co. Also nicht hier, aber zumindest immer an einem Ort, der ist schon gut. Und ich will, also ich habe das geliebt, die Unternehmen zu erleben. Also ich war morgens zum Beispiel in einer Keksfabrik, am Nachmittag bei einem Versicherungsanbieter und am Nachmittag in einer Autofabrik. Das war cool. So, und das vermisse ich tatsächlich ein bisschen und das krieg ich nicht. Aber
der Remote kriegst du
nicht. Nee, genau. Also ja, ich glaube, ich möchte wieder mehr raus. Das merke ich.
Ja gut,
ich
das kann ich verstehen mit deinen Kindern. Kommt ja noch dazu bei kleinen Kindern, dass man halt nicht, und dass sich der gesamte Lebensmittelpunkt verschiebt, kenne ich auch. Ja, das ist zwar schon eine Weile her, aber kann ich gut nachvollziehen. Ich war vorher mit Bands auf Tour, war Single und innerhalb von einem Jahr war ich verheiratet, Vater und selbstständig in einem neuen Business. Das war spannend.
Das ist aber, dafür brauche ich die Vertriebsdrohne, damit ich nicht so viel Zeit auf der Autobahn im Stau verbringe. Und die schnell wieder zurückfahren, weißt du? Und die sind auch schneller, habe ich gelernt. Mit Drohnen, wenn man mit Flugtaxis oder Flugdrohnen. Aber das Problem ist halt, ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben, weil die haben nicht so eine Reichweite, wie ich sie bräuchte. Also die fliegen leider nicht so weit, dass sie mich über die A2 bringen würden, Stand heute.
Ja. Du, eine Alternativlösung ist natürlich für einen Großteil von solchen Terminen ist einfach hochwertige Videokommunikation und dann gezielt nochmal hinfahren. Das ist ja das, was wir Unternehmen näher bringen, die ihren Außendienst transformieren wollen oder müssen halt auch. Ne? So, Frage Nummer 3. Welcher bekannten Persönlichkeit, ob sie lebt oder nicht mehr lebt, ist egal, würdest du gerne oder wärst du gerne begegnet und worüber hättet ihr gerne oder würdest du gerne mit dieser Persönlichkeit sprechen?
Dem Gründer von IKEA?
Weiß ich nicht, musst du sagen.
Ja, also ich habe gerade, ja, weil der lebt.
Ingmar Kampmann,
ja,
ne?
Der lebt ja, glaube ich, nicht mehr. Warum? Also ich würde auch voll gerne mal ein Praktikum bei IKEA machen. Ne? Also IKEA ist für mich tatsächlich, das ist genauso wie auf Karls Erdbeerhof. Da würde ich den Gründer würde ich auch sehr gerne mal treffen, weil die für mich die Perfektion von Kundenzentrierung leben. Das ist immer wieder erstaunlich. Ich fühle mich immer wie in so einem Schlaraffenland, wenn ich durch ein IKEA gehe, weil ich immer wieder erlebe, so krass, wie sehr die das schaffen, sich schon mit den Themen der Kunden zu beschäftigen, bevor die überhaupt wissen, dass sie diese Themen haben werden. Unabhängig vom Standort, also immer individuell für jeden Stand. finde ich faszinierend. Also wirklich krass, bin ich stark beeindruckt, ja.
Da frage ich mich manchmal eher, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Also die Frage, ob die Kunden wirklich das Problem eines Tages bekommen hätte, wenn IKEA ihnen nicht gesagt hätte, du hast das Problem eines Tages. Ist ja wie das iPhone, wenn es nicht erfunden worden wäre, hätte es keiner vermisst.
Ja, aber das, was ich meine ist, du gehst quasi, also kennt ja jeder, dass dieses Tetris vor IKEA, dass du zu viel gekauft hast. Und die bieten mittlerweile so viele Möglichkeiten an. Also ich habe eine ganze Zeit in Berlin gelebt. Das heißt, die haben ganz transparent den U-Bahn und auch den Fahrplan der Busse. Du hast sofort die Möglichkeit, an Taxen zu gehen. Die haben mittlerweile für 4 Stunden kannst du kostenfreien Anhänger mieten. Also alle Themen, die dich dazu bringen würden, weniger zu kaufen,
dann aus dem Weg.
Die Sorgen nehmen die dir einfach und motivieren dich sogar noch, wenn du das siehst und denkst, ach, wie cool, ne? So,
ich also, doch mehr kaufen. Nee.
Ja, genau. Und bei Karls Erdbeerhof ist es halt ähnlich und das finde ich krass faszinierend. Also ich würde sehr gerne in deren Köpfe klettern und lernen von denen. Falls wer zuhört,
ja,
ich bin
vertrieblich
bereit.
Super spannend.
Ja.
Definitiv. Also ich meine, es ist ja alles, was Marketing und Vertrieb betrifft, ist ja auch, sag ich mal, die Einschätzung eine sehr individuelle Sache, was dem einen zu wenig ist, dem anderen zu viel. Und letzten Endes ist es ja völlig nachvollziehbar, die wollen verkaufen, die wollen Umsatz machen. Das ist, finde ich, nicht verwerflich, solange sie niemandem auf die Füße treten. Wenn man es natürlich mit einem gewissen Wissen, Erfahrung durchschaut, dann finde ich das mittlerweile, seitdem ich mich mit solchen Themen intensiver beschäftige, manchmal wirklich amüsant, weil wenn du einmal verstanden hast, ne, wie kundenzentrierte Kommunikation und sowas funktioniert, auch wenn ich es im Detail oder auch wissenschaftlich nicht weiß, aber dann ist es doch immer wieder interessant, wie vielen Leuten das gar nicht bewusst ist und sie einfach trotzdem in die Falle tappen oder sag mal, nicht in die Falle tappen, aber du weißt, was ich meine, einfach sich dem ergeben und das hervorragend funktioniert.
Ich liebe das. Ich bin das größte Marketingopfer der Welt und das mit Leidenschaft. Also wenn jemand wirklich gutes Marketing macht oder wirklich gute Fallen aufstellt, dann bin ich auch bereit, mehr Geld da reinzugeben, weil das ist einfach cool. Also wenn man das so schafft, ja.
Ja, Kauferlebnis. Das ist was viele nicht nachvollziehen können, die einen Hass auf Apple haben. Bin jetzt auch nicht der große Fanboy und sonst was. Aber wenn dein neues MacBook kommt und du packst das aus, das ist einfach ein Happening. Das ist, da sitze ich jedes Mal da und grinse mir eins, wenn ich alle paar Jahre ein neues MacBook mir bestelle, weil es einfach ein Happening ist. Von daher bin ich da absolut dabei. Ich verstehe das total. Also, da bin ich nicht anders.
Ja, und wie gesagt, ich sehe es ja aus einer Fachbrille und liebe es. Also wirklich, da ziehe ich den Hut.
Ja, sehr schön. Ja, Simplifizierung durch Video ist ein sehr breites Thema.
Mhm.
Ich glaube, da haben wir beide, du hast eben schon ein bisschen im Vorfeld erzählt, wieso das Thema bei dir so spannend ist und aufgeploppt ist. Und das Interessante ist, ich habe damit auch sehr viel zu tun gehabt, weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich hatte ja selber eine Trainingsfirma 16 Jahre lang für Audio- und Musikproduktion beziehungsweise auch Videoproduktion und natürlich zu 99% techniklastig. Und da haben wir 2009, glaube ich, schon angefangen mit Tutorial-Videos in dem Bereich, was in einer, sag ich mal, extremen Nische extrem selten war. Und haben viele Tutorial-Videos produziert, konzipiert und auch viele Jahre als Partner einer Trainingsfirma halt Videokonzepte umgesetzt, gestaltet für ganz viele Vertriebsschulungen auch, aber auch interne Kommunikation. Ja, und allgemeine Trainings. Von daher ist mir das Thema auch geläufig und finde ich total spannend, mal zu hören, welche Erfahrungen du damit gemacht hast.
Ja, also ich habe tatsächlich 7 Jahre für einen Erklärfilmanbieter gearbeitet und durfte da große Kunden betreuen und in der Kommunikation unterstützen. Und das, was tatsächlich immer der größte Fehler war oder immer noch ist es auch, ich meine, ich ertappe mich da selber dabei, wenn du Spezialist in etwas bist, dann bist du halt hochkomplex und vergisst die wichtigsten Details und vergisst auch oft, also ich vergesse dann auch oft, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, meinem Gegenüber erstmal das Warum zu erklären, warum soll der mir überhaupt erstmal zuhören, so. Und das erleben wir aktuell bei unseren Kunden tatsächlich auch, dass dieses Thema, warum sollten Mitarbeiter überhaupt für sie arbeiten, gar nicht auf dem Schirm ist und das ist so geil, dass wir aktuell ja die Situation haben, dass TikTok und Co. uns einfach so sehr dabei unterstützen. Also es war noch nie so einfach eigentlich für einen Laien mit Videos zu arbeiten, Filme zu machen und zu simplifizieren wie heute. und trotzdem haben es voll wenig auf dem Schirm. Und tatsächlich, denn die negative Seite dabei ist, und das ist auch was Unternehmen oft nicht, aus meiner Erfahrung zumindest nicht auf dem Schirm haben, ist die geringe Aufmerksamkeitsspanne, die Menschen haben und die geringe Zeit, die wir haben, überhaupt diese Relevanz bei der Zielgruppe zu erreichen. Also überhaupt zu sagen, okay, ich muss ja innerhalb von 4 Sekunden sagen, rüberbringen, warum der Rezipient jetzt weiter gucken sollte oder sich mit mir und meinem Thema beschäftigen sollte, dann ist es wieder weg. Und ja, da bin ich gerade dabei, tatsächlich mich tief in diese TikTok-Welt einzuarbeiten, weil ich ehrlich gesagt weiß, wie es bei einem Erklärfilm funktioniert, aber ich nicht so ganz verstehe, noch nicht, wie welche Zielgruppe auf welchen Hook und welchen Content reagiert, was sich ja jeden Tag verändert. Und ich versuche gerade rauszufinden, ob es da doch irgendwelche Muster gibt, die ich da an der Stelle auch für unsere Kunden positiv nutzen kann.
Ja, das finde ich so total spannend, dass TikTok, eine Plattform, die ich als die, weiß gar nicht, wie viele Jahre gibt es jetzt, 5, 6, wenn überhaupt, zumindest in Europa, als die bei uns ankamen, die ich die ersten Jahre überhaupt nicht ernst genommen habe. Also ich muss ehrlich noch sagen, ich habe keinen TikTok-Account, ich möchte mir auch keinen anschaffen, weil, also ich finde, YouTube-Shorts finde ich schon, klauen mir genug Zeit meines Lebens. Und mich nervt schon, wenn ich meine Frau und meine Kinder sehe, flup, 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 die ganze Zeit die TikTok-Videos. Da gibt's ja auch schon, sag ich mal, die ersten Studien, die über die negativen Seite berichten. Aber was mich am meisten überrascht hat, ist, wie sehr TikTok auch im B2B sinnvoll genutzt werden kann und erfolgreich ist. Also das bekannteste Beispiel in Deutschland, zumindest was mir bekannt ist im Recruiting oder überhaupt bei TikTok, ist ja Ziel Abeck mit dem Rainer Grill, den ich vor 4 Wochen kennengelernt habe und auch der bei uns in unserem Pop-Up-Studio war. Das finde ich erstaunlich, wie ein Unternehmen mit einem Thema eigentlich, was die machen, sehr Industrielüftung, glaube ich, was ja jetzt alles andere als hip ist für TikTok, aber geschafft haben, die sind für TikTok Europa, sind die der Best Practice, das Best Practice Beispiel, wenn es darum geht, zu zeigen, was man im B2B, der B2B-Kommunikation mit TikTok machen kann.
Ja.
Und ich meine auch Recruiting kommt darüber zustande. Also, dass wirklich Zuschauer sich aktiv bei Ihnen bewerben.
Ja, für uns ist das halt deswegen relevant, weil wir sagen, okay, wie auch da kundenzentriert zu arbeiten, also Mitarbeitendenzentriert und zu gucken, okay, wen suche ich gerade und wo finde ich den? Ich bin sehr gut in LinkedIn und wir haben irgendwie Positionen besetzt innerhalb von 2 Wochen, die Headhunter monatelang nicht besetzt haben. Da weiß ich, da funktioniert das, da weiß ich, was ich tue. Auf TikTok und Instagram, beziehungsweise wenn es darum geht, Auszubildende zu finden. Andere, wir haben jetzt gerade eine Ergotherapie und Steuerberatungsunternehmen, welches wir beraten und betreuen dürfen. Mit denen machen wir Trial and Error, weil, das sage ich immer auch ganz ehrlich, diese Kanäle kann ich noch nicht so gut und wir nehmen uns dann tatsächlich Spezialisten mit an die Seite, die das verstehen. Also wir haben 2 Influencer an unserer Seite, die uns mitberaten in diesem Projekt. Weil die halt viel, viel, viel tiefer drin stecken in dem Game. Und für uns ist das halt deswegen relevant, weil die Zielgruppe da sitzt. Das nutzt überhaupt nichts für diese Kunden, auf LinkedIn-Kampagnen zu starten. Und ich habe immer den Anspruch, tatsächlich es zumindest als Generalist auch zu verstehen, was wir in unserem Unternehmen und mit den Kunden machen. Und halt auch das gehört für mich dann zur Kundenzentrierung, wirklich zu gucken, wo sind die zukünftigen Mitarbeitenden. Und deswegen ist das fürs Recruiting super wichtig. Und alle, die das verstanden haben, sind da, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, das weiß ich, die werden einfach viel, viel erfolgreicher sein im Recruiting, als die, die das einfach nicht verstehen oder sagen, ja, interessiert mich nicht. Das muss dich auch nicht interessieren, ne? Aber du solltest da stattfinden, denn deine Zielgruppe interessiert. Das ist ja wie im Vertrieb und Marketing, also es ist ja der Dauerkonflikt von Vertrieb und Marketing. Ne? Also entweder ich glaube meine Zielgruppe, für die ist das nicht relevant oder ich weiß, es ist nicht relevant. Und wenn es da relevant ist, dann muss man das auch tun. Ja.
Ja, also definitiv. Also ich habe auch schon total spannend von einem Bekannten, der im Maschinenbau im Vertrieb tätig ist. Und der auch TikTok angefangen hat, nachdem er sehr erfolgreich bei YouTube mit seiner Dienstleistung unterwegs war und darüber auch Aufträge an Land gezogen hat. Und er sagte, das ist total erstaunlich. TikTok dachte ja, okay, meine Zielgruppe sind jetzt Vertriebsleiter oder macht Vertriebstrainings halt im Maschinenbau. Das ist jetzt nicht unbedingt aktuell eine Branche, die durch, modernen Medienproduktion oder Konsum auffällt. Und in den Führungspositionen sind meistens auch jetzt nicht Mitzwanziger. Aber, sagte er, hat nachvollziehbar, weil darauf hingewiesen wurde, über ein TikTok-Video einen Auftrag bekommen. Und zwar ging das dann halt über Auszubildende, die das gesehen haben, zu ihrem Chef gerannt sind und gesagt haben, hey, guck mal, wir suchen noch einen, der hier unseren Vertrieb mal ein bisschen frisch macht. Der hat so geile Videos. Ich glaube, den sollten wir mal anfragen. Und dann ist der Chef darauf aufmerksam gemacht worden und hat sich halt an ihn gewendet.
Ja, und das ist genau der Punkt, den viele auch verkennen. Ne? Wie oft führe ich diese Diskussion? Ich meine, ich habe den Vorteil, ich komme aus dem habe 7 Jahre im Key Account Management gearbeitet. Das heißt, ich kenne oder weiß, was es bedeutet, ein Buying Center vernünftig zu pflegen. So, und auch da, viele der Unternehmen wissen nicht, dass ein vergessen ist. Ich würde fast belauben, viele vergessen das immer, dass ein Entscheidungsprozess mehrere Persönlichkeiten haben, die da in irgendeiner Art und Weise mitwirken und dass auch diese alle mit bespielt werden. Und das haben wir im Recruiting auch. Ich habe im Recruiting auch ein Buying Center. Ich habe ja die komplette Familie, die ich irgendwie mit abholen muss mittlerweile. Und da kann es dann auch helfen, wenn der Sohn oder die Tochter sagt, ja, geile Marke, super zukunftsfähig, finde ich toll, so Papa, das ist voll hip, ja, guck dir das doch mal an. Also, warum nicht? Also, ne, das ist halt ein wichtiger Punkt.
Und zeigt auch einen allgemeinen großen Vorteil von Videokommunikation auf. Und zwar, dass Informationen halt in gleicher Qualität und in gleichem Wahrheitsgehalt problemlos weitergegeben werden können. Du hast nicht dieses stille Postthema. Ne? Das merke ich zum Beispiel beim Thema Angebotserklärung oder überhaupt bei dem ganzen, wie du schon sagst, Buying Center bespielen. In meinen früheren Jahren, als ich das überhaupt noch nicht genutzt habe, hatte ich wie oft gerade bei größeren Projekten, wo dann halt mehrere Personen involviert waren, immer wieder Rückfragen. Ja, der hat uns erzählt, dass es so und so, und gerade bei unserem Thema jetzt hier, ne, es ist ja ein komplexes Thema, was sehr neu ist, mit vielen Stufen. Dann wird natürlich von jeder Position zur nächsten, wird irgendwas falsch erklärt, falsch verstanden oder sonst was. Und seitdem ich vor 2 Jahren angefangen habe, Angebote eigentlich ausschließlich mit einem Video rauszuschicken, wo ich das Konzept erkläre anhand einer PowerPoint-Präsentation und dann im Nachgang das betriebswirtschaftliche Angebot nochmal erkläre, da sind die Einwände sind auf fast null runtergefahren. Es gibt natürlich immer Abstimmungsgespräche, aber nicht dieses, das verstehen wir jetzt nicht und warum wollen sie dafür so und so viel berechnen und was bedeutet denn die Position? Oder der nächste klassische Situation, gerade in großen Betrieben oder auch in öffentlichen Einrichtungen, dass halt der Einkauf noch nie was von dem Thema gehört hat, ne? Das hast du mit Video super gelöst. Und das ist ja von der Information das gleiche wie jetzt in deinem Beispiel auch. Alle haben die gleiche Info und man kann auf gleichem Wissenslevel miteinander kommunizieren.
Ja, und das ist super wertschätzend, ne? Weil gerade das Thema Einkauf. Also ich habe bis dato immer in Unternehmen gearbeitet, die immer die teuersten waren. So, und wenn du beim Einkauf bist, dann vergleichen die im schlimmsten Fall einfach nur die Preise. So, ja. Wissen aber gar nicht, dass sie eben Äpfel mit Birnen vergleichen. Woher auch? So. Und wenn du dann die Möglichkeit hast mit einem kurzen Video, das ist ja mega wertschätzend auch, ne? Weil du, das ist das Thema Perspektivwechsel. Du versetzt dich in die Situation deines Gegenübers. Einkäufer wollen ja auch nur die beste Entscheidung treffen. Das ist ja deren Thema, die wollen wirksam sein und die wollen das Unternehmen ja auch voranbringen. So. Und nicht, so setze ich jetzt mal voraus, es gibt bestimmt auch andere, aber nicht unbedingt nur immer billig einkaufen, weil sie wollen ja auch langfristig ihren Arbeitsplatz sichern. Und das ist super hilfreich und das kann auch immer, das macht dann auch den Unterschied, weil sie haben auch gleich eine Persönlichkeit, die sie sehen. Na, sie kriegen eine emotionale Beziehung. Sie hat halt natürlich auch immer eine Gefahr, ne? wenn deine Nase nicht passt, bist du halt raus, aber dann ist das so.
Früher oder später eh der Fall. Also.
Aber ja, man kann halt auch viel auf der Emotionsebene bewirken und ehemaliger Chef von mir hat immer gesagt, Vertrieb wird Bauch an Bauch gemacht. Das ist halt remote nicht immer möglich. Das ist auch mit dem Einkauf oft nicht möglich, wenn man gar nicht an die Leute rankommt. Und so hat man zumindest eine Chance, auch die Beziehungsebene anzusprechen.
Ja, und gerade wenn du im persönlichen Gespräch sonst eigentlich am besten glänzt, das verstehe ich halt auch nicht. Also wie viel Diskussionen ich schon geführt habe mit Vertrieblern, meistens mit Vorgesetzten, die das schon verstanden haben oder Vertriebstrainern, die es auch verstanden haben, aber dann ihr Team dann auch sehr vorsichtig ist. Gerade jemand, der halt sagt, das kann ja alles nicht funktionieren, weil Vertrieb muss im persönlichen Kontakt stattfinden, ich muss rausfahren und. Aber an den Punkt, dass dir dann jemand wirklich auch zuhört und du auf einem gewissen Level mit denen reden kannst, dass die investierte Zeit auch Sinn macht, auf den musst du erstmal kommen.
Voll.
Und das schaffst du halt durch Videokommunikation im Vorfeld, in der Vorarbeit viel besser als ein Telefonat. Also ganz ehrlich, mich braucht keiner kalt anrufen. Ich habe noch nie und ich werde es aus Prinzip auch niemals machen, durch ein Kaltakquise-Gespräch irgendwas gekauft, also noch nicht mal ein Erstgespräch vereinbart oder sonst was, weil ich die menschliche Beziehung ist mir einfach viel wichtiger erstmal. Kann ich mit dem, das kann das tollste Angebot sein, aber wenn ich die Leute, plump gesagt, nicht leiden kann, kann ich mit denen nicht zusammenarbeiten. Es tut mir leid. Zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, als dass ich das nicht erstmal abklären möchte im Vorfeld. Und es gibt bestimmt viele andere Menschen, die es ähnlich sehen. Und mit einem Video kannst du ja schon mal einschätzen, okay, ne, wie ist die Person drauf? Meint die das wirklich ehrlich und ernsthaft und. Kann man viel besser vorbereiten.
Ja, wobei, da würde ich halt auch Abstriche machen, ne? Beziehungsweise unterscheiden. Ich habe auch schon Videos gekriegt, da würde ich auch nie kaufen. Das ist genauso
ja,
wie der Kaltakquise.
Aber das ist ja die Entscheidung,
genau,
die man treffen kann.
Ja, ja, weil das so, die habe ich mir auch gar nicht bis zum Ende angeguckt. Das ist am Telefon als auch bei Video. Wenn ich merke, das ist zu sehr Playbook und das ist einfach überhaupt nicht individuell für mich. Das ist einfach nur abgelesen. Und das ist hier gerade so eine, wie sagt man denn, Massenproduktion, das ist für mich auch nicht ehrlich. Und das funktioniert für mich auch nicht. Aber das sehe ich dann sofort und sage so, okay, alles klar, ist halt ein schlechter Vertriebler. Ist doch scheiße, es einer Vertriebsmanagerin zu verkaufen. Ich glaube, ich bin nochmal kritisch, ne? Guck dann auch aufs Handwerk. Aber das ist halt krass, ne? Deswegen wäre da meine Botschaft an der Stelle, es muss halt wirklich authentisch sein, ne? Und natürlich können wir nicht alle aus der Komfortzone ziehen und sagen, du musst das jetzt machen, wenn die sich nicht wohlfühlen. Das sieht man sofort, ne? Du kannst dich nicht verstecken, aber am Telefon ja auch. Aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass es nicht mindestens einen im Team gibt, der da richtig Bock drauf hat und der das wirklich kann und will oder lernen will, ne? Weil können tun es die wenigsten am Anfang. Aber die Bock haben, da aus der Komfortzone rauszugehen. Ich bin jetzt bei uns im Team nämlich nicht.
Okay. Ja, aber du kannst es halt aufteilen. Ja. Ne? Du kannst sagen, die einen, die halt, ich meine, wir haben ja jahrelang Trainingsvideos konzipiert und produziert für einige größere Konzerne und Firmen. Und da gab es in den Teams auch immer, da gab es die Experten, die sich dann vor die Kamera getraut haben. Da war aber von vornherein klar, okay, alle anderen fliegen aus dem Studio raus. Das waren meistens nur meine Frau Joanna und ich. Vielleicht noch ein Vertreter der Trainingsfirma, mit der wir zusammengearbeitet haben, um der Experte, die Expertin vor der Kamera. Weil sobald irgendwelche Kollegen, ach, dürfen wir zugucken, kannst du alles vergessen. Die gehen dann sofort in sich rein und wollen nichts mehr sagen. Und dann hast du halt die Rampensäule, die dann so schon reinkommen, sagen, hey, ich mache jetzt hier das geilste Video und Leute kommt, guckt mir alle zu, wie toll. Habe ich wirklich original so erlebt. Bei einem Fall, der extrem war, muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, ist ein bisschen fies, aber wir wurden mit Genugtuung belohnt, weil er komplett abgekackt
ist. Ja, ist doch meistens so.
Ist das so? Wir standen da und dachten, ach du je, du sollst ein 3-Minuten-Info-Video zu einem Produkt machen und dann kam der mit 5 Seiten Drehbuch und sonst was und wir haben nur genickt und gesagt, kannst alles wegschmeißen, klappt nicht.
Aber jetzt guck mal, jetzt sind wir wieder bei der Simplifizierung, ne? An dem Perspektivwechsel und genau. Warum bin ich heute hier? Es geht ja, also diese Expertenvideos, da kann man mich auch für kriegen. Ich glaube tatsächlich, es geht ja immer darum, auch da geht es ja nicht um mich als Person als solches, sondern darum, dass ich meiner Zielgruppe einen Mehrwert schaffe. Und es geht nicht darum, mich dann da zu profilieren und zu sagen, wie geil ich bin, sondern es geht darum, dass die Zielgruppe die Information bekommt, die sie dann in dem Moment von mir erwartet. So, und das war ja nun bei deinem Beispiel komplett falsch. Der wollte sicher ganz offensichtlich profilieren und zeigen, wie geil er ist. Das funktioniert natürlich nicht. Und das meine ich halt auch mit den Akquise-Videos. Ich habe für mich noch nicht den Weg gefunden, wie ich mich mit so einem Akquise-Video wohlfühle. Aber vielleicht habt ihr da ja mal ein Training im Pad und ich will es sofort buchen. Genau, also das welche Botschaft ich persönlich dann da absende für mein Produkt. Also ich bin tatsächlich noch jemand, der dann, wenn es darum geht, auch nicht zum Hörer greift, weil viel über Netzwerk passiert. Und da sind wir wieder bei meinem Expertenvideo. Guck mal jetzt, wir springen hin und her. Also mein Weg ist eher, Expertenvideos zu haben zu meinem Thema und oder aber auch zum Beispiel vom Vertriebsmanagement-Kongress Mitschnitte vom Vortrag, weil ich weiß, ich wirke auch am besten, wenn man mich erlebt. Und am besten wirklich in Action, wenn ich nicht weiß, dass ich gefilmt werde. Wenn ich weiß, dass ich gefilmt werde, bin ich super unsicher. Das heißt, man muss das immer machen, ohne dass ich es wirklich weiß. Mein Marketing-Team ist da schon gebrieft. Und dann funktioniert das auch, weil es innerhalb meines Netzwerkes weitergeleitet wird. Da sind wir wieder bei dem Punkt mit Informationsverlust. Ne? Wenn es dann darum geht, erkennst du nicht jemanden, der sich da auskennt? Ja, guck mal, kannst du dir das Video angucken. Genau, das sind, glaube ich, 2 verschiedene Wege, die wir hier beschreiben. Die aber beide ja zum selben Ziel führen und man dann einfach gucken muss, okay, mit welchem fühle ich mich wohl?
Ja, also bei das Thema, das, was du gerade beschrieben hast, mit Unwohlfühlen vor der Kamera und kaum geht das Aufnahmelicht los, kenne ich von mir absolut. Ich habe mich auch, also mein ehemaliger Geschäftspartner, der war der erste bei uns in der Firma damals, in der Trainingsfirma, der mit Videos angefangen hat. Ich habe mich lange davor gesträubt. Auch so von der Expertensicht, ne, ich bin Tonmeister von Haus aus, ich mache Ton, ich fange jetzt nicht an, mich mit Video zu beschäftigen. Witzigerweise hat meine Frau 2 Jahre später dann angefangen, Videoproduktion, Digital Video VFX zu studieren. Das passte dann schon sehr gut. Wobei ich vor ihr sogar angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Also bestimmt mal mehr als 15 Jahre her, 16, 17 Jahre. Und Videoschnitt gelernt habe, weil es ja schon viele Parallelen zum Audioschnitt gibt. Aber ich habe mir so in die Hose gemacht bei meinem ersten Tutorial-Video. Es war halt eine absolute Nerd-Szene, total nerdiges Thema, hochspezialisiert. Und ich war damals dem Wahnsinn erlegen, dass ich dachte, es muss halt perfekt sein. Ich war in der Szene, in der Branche war ich halt als Experte etabliert. Da darf kein Äh sein, das muss alles. Und was habe ich mich verrückt gemacht mit Details? Nicht, dass ich auch nur ein Wort, was technisch Falsches sage, dann nageln sie mich alle ans Kreuz. Gab es in der Szene auch obwohl ich das alles überprüft habe, gab es Leute, die meinten, ja, das stimmt aber nicht ganz hundertprozentig. Das ist in der, kennst du die Musikerpolizei?
Nee.
Wenn du mal auf ein Konzert gehst, jetzt nicht unbedingt eine große Band, sondern irgendwas Lokales oder so, dann stehen fast immer 1-2 Leute so mit verschränkten Armen vorne vor der Bühne. Gucken so ein bisschen unfreundlich jeden der Musiker auf die Hände. Das ist die Musikerpolizei, die gibt's überall. Es sind nämlich selber Musiker, die dann immer gucken, was die anderen alles falsch machen, weil sie können's ja besser. Aber die Typen hast du überall und immer. Deshalb lohnt sich's gar nicht, darüber sich verrückt zu machen. Und irgendwann, nach vielen Jahren des Übens, habe ich festgestellt, dass ich so eine leck mich am Arsch-Haltung entwickelt habe und es dann einfach richtig gut lief. Also ich mache mir mittlerweile gar keine Gedanken mehr. Ich habe am Anfang im Podcast auch überlegt, ach, kannst du jetzt so sprechen, wie du im Alltag auch sprichst? Du musst auch seriös sein. Du kannst jetzt hier nicht irgendwie sagen, so ein Scheiß oder leck mich am Arsch oder so. Dann wirst du nicht als seriös wahrgenommen und irgendwann war es mir einfach zu doof. Weil wenn Leute mit mir zusammenarbeiten, natürlich, wenn ich jetzt im Vorstand von der Bank spreche, sage ich sowas nicht, klar.
Ich schon.
Wenn man sich besser kennt, ich habe auch in einer Situation, aber auch in Videoproduktion, ganz, ganz hohes Tier von einem großen deutschen Telekommunikationskonzern. Da haben wir nach der zweiten Produktion auch so gesprochen, ja. Ne, aber natürlich nicht am Anfang. Aber wenn du authentisch wirklich bist, und das ist natürlich abgelutscht und abgerockt, das Wort bis zum geht nicht mehr, aber einfach aufhörst, dir Gedanken zu machen, was die anderen denken, also das Thema Bewertung durch andere. Und das einfach mal laufen lässt, dann stellst du fest, wie wenig Leute sich überhaupt daran stören, dass irgendwas was so ist, wo du vorher dir gedacht hast, ist das richtig? Weil es macht dich ja unsicher, der Gedanke, was bewerten andere jetzt, ne? Und auch bei Videobotschaften, die ersten 5 oder 10 Stück bei mir vor 2 Jahren waren echt so, oh, was erzähle ich dem jetzt, hier noch gerade Notiz gemacht und Schweiß gebadet. Ich habe gestern in einer Dreiviertelstunde 10 Videonachrichten aufgenommen zum Nachfassen. Ich denke da keine Sekunde mehr drüber nach. Es ist einfach Übung. Ich habe nie ein Kameratraining gemacht und gar nichts. Es ist mir einfach mittlerweile nicht egal, was ich denen erzähle, blödes Zeug, sondern die Bewertung ist mir egal. Und das Schöne ist, darauf wollte ich hinaus, ich kriege ausschließlich positives Feedback und das Gleiche erlebe ich von unseren Kunden mit ihren Kunden. Wenn das Thema Videobotschaft einsetzt und sei es nur wirklich zum Nachfassen, wo es meiner Meinung nach neben Angebotserklärung mit am wirkungsvollsten ist, die Leute sind total wertschätzend und dankbar, weil sie halt nicht schon wieder eine E-Mail lesen müssen, weil sie nicht schon wieder 5 Seiten PDF durchlesen müssen, weil sie einen Mensch da haben, der sich die Zeit nimmt und ihnen was erklärt. Und dann ist ihnen das völlig egal, ob er sich verspricht, stottert oder sonst was.
Und das sagen wir unseren Kunden tatsächlich im Bereich Recruiting, ne? Wenn es darum geht, eine Stelle zu besetzen. Das ist so, die erfolgreichsten Kampagnen, die wir gemacht haben, waren wirklich die zukünftigen Führungskräfte, haben sich vor die Kamera gestellt, haben aufgenommen, warum die Zielgruppe, also die Person oder die Menschen bei ihr arbeiten sollten, wen er sucht und wen oder sie nicht sucht. Und dann tatsächlich zu sagen, okay, hier buch dich direkt in meinen Kalender ein. Das hat halt auch den Vorteil, dass ich sofort sehe, okay, wie redet die Person? Ne? Wenn Anni sagt, leg mich am Arsch am Ende des Tages, ist das ein Wording, mit dem ich arbeiten kann? Also die merken sofort, wie du bist. Die merken, bist du authentisch? Ich habe mal eine Ausbildung gemacht im Bereich, dass man einfach sehen kann an der Mikromimik, ne? Lügt jemand oder lügt er nicht? Das heißt, ich weiß einfach, dass man darüber halt auch super viel Authentizität rüber... Authentizität, ja genau.
Authentizität.
Schweres Wort. Schwieriges Wort, ja. Rüberbringen kann und auch gleich abchecken kann. Also passt das Wort zu dem, was ich sehe, ne? Also auch da haben wir tatsächlich unser Bauchgefühl. Das sind die erfolgreichsten Kampagnen. Wie gesagt, auch nicht alle trauen sich das. Da arbeiten wir dann mit Fotos. Die funktionieren auch schon besser als nur ein Text. Aber diese Videos als solches sind halt einfach unschlagbar. Und die Leute kriegen gleich ein Feeling dafür. Ja.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch bei unseren Kunden, die die Video im Recruiting ansetzen, genau dasselbe. Also das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war bei einer, ich kannte die Firma nicht, aber ich hatte mal ein bisschen Kontakt mit den Recruiting-Firma, die bei LinkedIn angefangen haben, Videos zu posten von den offenen Stellenanzeigen. Da haben sich zwei Mitarbeiter und Mitarbeiter des Unternehmens, haben sich mit meinem Smartphone irgendwo in den Raum gestellt und haben dann ihren Text gesagt. Mal abgesehen von Beleuchtung, Tonqualität, Kameraperspektive, ne, also Kamera von oben runter, die saßen auf dem Sofa, Kamerafilm von oben, ne, unterbewusste Wirkung, ne, alles nicht so gut, war es auch einfach, es war schmerzhaft anzusehen.
Für
es war,
dich als Profi? Ja.
Nein, auch für einen Laien.
Okay.
Ja, wenn du dich jetzt auch bei uns bewerben willst, um eine gute Arbeit,
okay, abgelesen.
Dann
ja, okay, das ist ja, dann auch nicht authentisch.
Wir haben jetzt den Text, ne, genau, wir haben jetzt den Text abgelesen. Und deshalb sprechen wir wie eine KI gekreuzt mit einem Roboter. Aber und das haben die ernsthaft durchgezogen.
Ja, aber weißt du, da denke ich mir dann wieder, ich habe heute, gerade heute, ist hier gerade der Ausbildungsstart und ich habe in der Bank gelernt, die wirklich sehr konservativ, nennen wir es mal, unterwegs ist und war. Und ich schon oft immer wieder vor der Situation stand und sagt, boy, das kann, könnt ihr gar nicht ernst nehmen. Ernst meinen, was ihr da macht. Keine Ahnung, dann kommt zu uns ins Team und es sind halt nur männliche Filialleiter. So, also so, wo ich denke, so,
logisch.
Wow, okay, das passt zu dem, was ich damals erlebt habe, aber ich dachte, ihr werdet weiter. So. Und heute, ich bin sehr, sehr positiv überrascht und ich finde es gut, weil ich sehe, okay, sie bemühen sich und sie versuchen es und sie gehen andere Wege. Ich glaube, auf Instagram war es ein Video, wo sie die Auszubildenden einfach erzählen lassen haben, wie sie die ersten Tage erlebt haben. Und das ist cool, weil sie da auch darauf geachtet haben, dass es diverse ist. Sie haben darauf geachtet, dass es authentisch ist, weil man hat wirklich die verschiedenen Persönlichkeiten gesehen, ne? Und die haben es auf dem Kanal ausgespielt, wo die Zielgruppe ist. Das war technisch katastrophal. Aber ich habe gedacht so, okay, die fangen jetzt an. Die gehen den richtigen Weg, die üben jetzt und das wird wahrscheinlich von Mal zu Mal besser. Und deswegen muss ich auch mich immer da wieder an die eigene Nase fassen und sagen, okay, geh da jetzt erstmal raus, keine 100%, nicht in Schönheit sterben, sondern einfach mal loslegen und so wie du sagst, scheiß auf das, was die anderen denken, einfach loslegen. Und die werden wahrscheinlich einer der einzigen sein in der Zielgruppe, die da gerade anfangen zu graben, weil alle anderen sich das noch nicht trauen und dann hast du wieder einen Wettbewerbsvorteil, egal wie scheiße dein Video am Ende des Tages ist. Und wenn die anderen nachziehen, dann wirst du so gut sein, dass du halt die Person oder das Unternehmen mit den besseren Videos bist. So, ja.
Guck dir YouTube-Stars an, wie die ersten Videos von denen sind.
Ich muss mir nur unsere Podcast-Folgen anhören, die ersten.
Ja, also das ist völlig normal. Und auch gerade das Thema Wettbewerbsvorteil. Ich rede mir seit 3 Jahren den Mund fusselig. Dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil ist. Also in der Corona-Zeit hatten wir noch eine etwas andere Zielgruppe. Da waren es hauptsächlich Trainer und Coaches, weil wir halt mit der Szene viel zu tun hatten früher. Da bin ich jetzt nicht mehr so unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist das Interesse schlagartig mit Ende der Pandemie auf fast null runtergefahren. Aber es ist für Unternehmen eine gigantische Chance, sich jetzt damit zu beschäftigen. Also wie ich eben sagte, ich habe ja mit Stefan Heinrich gestern einen Podcast zum Thema Video im Vertrieb aufgenommen und der hat ohne mein Zutun, ohne dass wir das angesprochen hat, schon von sich aus gesagt, das ist das große Thema neben KI natürlich in Zukunft für Unternehmen. Wer das verpennt, der hat in Zukunft keine Chance mehr.
Ja.
Also absolut.
Das haben wir schon vor Jahren erzählt. Also tatsächlich mich auch das Komplexitätsreduzieren von Produkten ist über Video halt super easy. Also dass wenn ich komplexe Produkte habe, wir wissen alle, dass sich die Kunden auch im B2B-Business viel vorher informieren, dass da viele Mitentscheidenden sind. Und wenn ich denen das so einfach mache, mein Produkt zu verstehen, und eine Emotion aufzubauen, sind die auch viel eher bereit, tatsächlich dann am Ende des Tages mein Produkt zu kaufen, auch wenn es teurer ist. Ich sagte das ja, ich hatte immer die teuersten Produkte. Ja, also es ist einfach nicht schlau, das nicht zu tun.
Ja, und vor allen Dingen Klassiker auch, wer nur über den Preis kauft, je nachdem, was du anbietest, ist eh nicht dein Kunde. Und du kannst über Video einfach viel, viel, viel mehr Service und Wertschätzung rüberbringen. Und der nächste Punkt ist, was jetzt, glaube ich, auch mehr Unternehmen dazu bewegt, sich damit zu beschäftigen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Aussichten. Du sparst halt auch einfach unheimlich viel Zeit, Geld, Ressourcen jeglicher Art, von Energie bis hin zu Personal. Das fand ich auch lustig, hat mir auch mal ein Bekannter gesagt. Na, ist ja super. KI und dann Videos, ne? Und dann werden überall die Leute eingespart. Meine ich, naja, also du bist doch selber Generation Babyboomer, ist er nämlich. Hast du schon mitbekommen, wie viele Leute aus dem Arbeitsmarkt verschwinden? Ich weiß die aktuellen Zahlen nicht. Ich habe irgendwas von 17 Millionen verschwinden. 5 Millionen kommen überhaupt nur nach oder so. Oder andersrum, 15 Millionen und 7. Auf jeden Fall, das ist ein großes Missverhältnis. Da brauchst du schon Mittel und Wege, um den Bedarf, den wir in Deutschland haben, von Arbeitskräften irgendwie zu decken. Ne?
Ja, das ist ja, ich meine, das ist das eine, was das Thema Arbeitskräfte betrifft. Aber es geht ja auch darum, effizienter und vereinbarer zu werden. Also ich schaffe ja, wenn ich nicht mehr stundenlang in Meetings sitze oder in Vertriebsmeetings sitze, sondern weiß, ich kann, wir arbeiten zum Beispiel mit einer Plattform, wo ich meinen Kunden alle Informationen zur Verfügung stellen kann, inklusive Videos und Co. Und ich sehe genau, wer hat sich was angeguckt und kann dann dementsprechend mit den Personen in die nächsten und weiteren Gespräche gehen und sehe auch, an wen wurde es weitergeschickt und wie oft wurde es weitergeschickt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe zum Beispiel Eltern oder Menschen mit pflegenden Personen zu Hause. So. Und ich sage, ich möchte dir was verkaufen, was du eigentlich gerade gar nicht brauchst, weil oft sind die Kunden ja zufrieden. Also gerade wenn du, wir hatten ja vorhin das Thema Kaltakquise. So. Ich habe zwar ein Produkt, was deren Leben einfacher macht, aber grundsätzlich sind sie erstmal mit dem zufrieden, was sie haben und es läuft ja. So. Und ich dann sage, ich brauche eine halbe Stunde oder Stunde deiner Zeit, dann werden die sagen, nein. So, wenn ich aber im Vorfeld denen die Möglichkeit gebe, sich über ein Video von 2 Minuten ein Bild zu machen und sie wissen, okay, da sind wir wieder bei dem Warum, warum sollte ich die Zeit investieren oder es vielleicht sogar so weit schaffe, dass sie sich dann mit einem Erklärfilm oder sonstiges das Produkt selber irgendwie beibringen, in Anführungsstrichen. Weil im B2C wird das so gemacht. Ich meine, wir haben immer wieder Diskussionen im Vertriebsmanagementverband, keiner will mehr Vertriebler werden. Und ich sage so, Bullshit. Wirklich. Alle wollen Influencer werden. Was ist denn das? Das ist Vertrieb in Reinkultur. Ja. Das ist das, was wir predigen an den Unternehmen. Ihr braucht Corporate Influencer. Die wollen das doch. Also die machen das. Es ist einfach verrückt. Und da funktioniert...
Also andere Kanäle.
Voll, aber...
Andere Kanäle und andere Methoden. Ja, aber das
ist da fährt keiner mehr und macht Vertriebsgespräche. Also vom Thermomix über Hühler oder was das jetzt ist, ne, bis hin zu, keine Ahnung, es gibt alles, was man über Instagram mittlerweile auch beworben bekommt und auch verkauft kriegt tatsächlich. Und warum sollte das nicht auf anderen Kanälen wie LinkedIn und Co. auch funktionieren? Das ist einfach raus aus der Komfortzone und einer der Ersten sein und die Produkte bewerben. Und da muss ich mich immer an die eigene Nase fassen, weil wir machen das auch noch viel, viel, viel zu wenig, weil wir dann das kann man ja auch ehrlich sagen, ne, einfach im Daily Business unterwegs sind. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei den Trainern oder Trainierenden bei dir schlagartig das Interesse abflacht. Das ist nämlich so typisch Trainer. Ich habe ja auch eine Zeit im Trainerbusiness gearbeitet. Dass in den Zeiten, wo es gut läuft, sind die unterwegs und machen ihre Projekte und oft vergessen sie dann parallel Vertrieb zu machen, weil sie keine Zeit haben, weil sie noch die alte Schule gelernt haben. Und wie geil ist es denn für die Trainer oder Trainerinnen, die das verstanden haben, passiv parallel Vertrieb zu machen? Das ist es halt, ja, ne? Ich kann mich halt durch Videos skalieren, selber multiplizieren, gerade wenn ich weiß, ich wirke am besten persönlich. Mhm. Jetzt haben wir uns ganz schön vergaloppiert hier, ne?
Ist doch egal. Wir sind immer noch auf dem Holy Ground Video, von daher passt das alles sehr gut. Ich muss mich selber auch in die eigene Nase fassen. Ich sage es auch jedes Mal wieder und ändere aktuell auch nichts dran. Meine Videopräsenz hält sich auch ziemlich in Grenzen. Natürlich die Podcasts, fast jeder Podcast, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, geht als Video auch raus.
Ich muss mich extra hübsch machen, das ist mir nämlich eingefallen. Dass du ja auch immer auf YouTube bist. Ja klar, dass du das auch bei Video machst. Ja,
den Sack, wo habe ich einen extra...
Da drunter kurz Ohrringe dran gemacht, ja.
Ich nicht, ich war im Friseur gestern. Ja, aber ich habe eine ganz lange Latte an Videos, die ich produzieren möchte. Ich habe hier ein Studio, wo ich ratzfatz alles fertig habe und produzieren kann. Und da fragt man sich, der Idiot, warum macht das nicht? Punkt 1, Manpower, die Zeit. Ich bin ja auch aktiv in allen Projekten immer noch. Ich bin ja immer noch der Hans Dampf in allen Gassen, so ist das halt als Experte. Noch habe ich nicht ein komplettes Team für alles. Und der nächste Punkt ist, hier sind so ein paar Sachen beim Studio, die mich echt nerven seit einer ganzen Weile. Wo ich sage, wenn ich jetzt damit rausgehe bei YouTube, so richtig Gas gebe, dann müssen die noch gelöst werden. Zum Beispiel hier in der Ecke, das darf man keinem erzählen, stehen ein paar Bassabsorber. Hier, der Raum wummert so ein bisschen, weil ich so eine tiefe Stimme habe. Mich nervt's enorm, weil man hört's auf der Aufnahme. Und mittlerweile sind die Bassabsorber da, sind nicht mehr so schlimm, aber die stehen im Karton in der Ecke seit 8 Monaten. Ich muss sie nur auspacken und hinter mein ganzes Equipment stellen. Toll, ne?
Ja, weißt du, und da kommen wir dann an den Punkt, ne? Das predigen wir, geht nicht in Perfektion raus und dann stellen wir selber in Perfektion.
Aber das macht jeder.
Ja, ich weiß. Ich will damit nur Mut machen. Vielleicht müssen wir beide eine Challenge machen. Vielleicht sollten wir jetzt uns fest vornehmen, regelmäßig, ja, an einem bestimmten Tag ein Video zu posten, um uns da selber so ein bisschen zu challengen und zu zeigen, okay, man muss einfach mal raus und anfangen. Jetzt bringe ich dich hier in Situationen, ne?
Ich bin eigentlich schmerzfrei. Ich denke mir nur immer, weißt du, zum Beispiel auch mal schnell ein Handyvideo machen. Ich habe jetzt hier im Studio, klar, aber das ist jetzt 3 Straßen weiter von meiner Firma, vom Büro. Und in der Firma habe ich halt keine Situation so. Meine Frau hat sich, wir haben ja 2 Tonstudios da, die hat sich ihr Tonstudio so eingerichtet, dass die halt, die macht ja Musikproduktion für Kindermarketing, dass die da direkt ein fertiges Setting hat. Sie stellt nur ihr iPhone auf ein Stativ, zack, hat Beleuchtung, alles. Sie macht halt super viel Videos. Das habe ich halt nicht und mein Büro ist nicht schön. Und mein Tonstudio könnte ich gehen, aber das ist zu dunkel. Weißt du, da fängt es halt an. Ich kann jetzt nicht ein Video posten, wo ich wirklich so galopp aus der Hand was mache, weil das ist technisch völlig neben der Katze.
Ja,
Katz,
aber es ist, wie nennt man das denn? Ach Mann, es gibt so ein neues Wort. Das ist super wichtig für Instagram. Dann relatable. So, dann sind die Videos relatable. Und ich habe tatsächlich gerade eine, auch cool, liebe Grüße an Björn an der Stelle, der gerade auch einen Podcast neu ins Leben ruft. Da geht es um das Thema authentischen Vertrieb. Und die haben einfach Handyvideos aufnehmen lassen. Zum Thema, was ist für dich authentischer Vertrieb? Und ich dachte, Alter, ich habe immer aus dem Kreis das aufgenommen. Ich dachte, Björn, das könnt ihr nicht nehmen. So, ne? Aber es funktioniert, weil genau das ist, was die Zielgruppe sehen will. Das nämlich Generation TikTok, die kennen das genau so und die nehmen das auch so.
Ja.
Bei unserer B2B-Zielgruppe wahrscheinlich nicht so, aber ja.
Ich denke mir, ich kann nicht über gute Aufnahmequalität sprechen, weil das ist halt mein Kernthema. Ne? Also das geht's ja rum und dann sitze ich bei mir in meinem Tonstudio. Mega gute Akustik, aber viel zu dunkel mit einem verwackelten Videobild.
Ja, das lasse ich für dich gelten, weil du bist Experte in dem Bereich. Das würde ich jetzt aber nicht gelten lassen für alle, die zuhören.
Nein.
Und eher als Motivation sehen, dass wir uns auch diese Gedanken machen und dass das wirklich auch an der Stelle immer zielgruppenabhängig ist. Und Instagram funktioniert ja auch genauso, ne? Dass man sich einfach aufnimmt und mir hat mal jemand gesagt, der da sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Anni, ich habe erstmal wirklich jeden Tag, egal was ich gemacht habe, es nur für mich aufgenommen, um mich daran zu gewöhnen, sich beim Sein aufzunehmen, weil ich das super weird finde irgendwie tatsächlich. Und mittlerweile, der Erfolg gibt ihm recht. Das ist krass, was der da macht und wie viel Reichweite der generiert hat und
du gewöhnst dich dran.
Voll.
Das schlimmste Erlebnis, was viele Leute in dem Zusammenhang haben, neben sich zum ersten Mal sehen, ist sich zum ersten Mal hören. Und das ist auch, ich will jetzt nicht groß wissenschaftlich, aber zumindest mit einem wissenschaftlichen Verständnis auch nachvollziehbar, weil deine Stimme, wie du sie hörst, ist nicht deine Stimme. Also deine Stimme, wie du sie im Alltag hörst, an die dich gewöhnt hast, ist nicht deine Stimme, wie andere Menschen sie hören, weil du hast so viel durch die Vibration deines Kopfes und Hohlkörper, ne, im Ohr und weiß der Geier, was alles dazugehört, hast du so eine Klangverfälschung, dass deine Stimme aufgenommen halt völlig anders klingt für dich, die du so gut kennst. Und dieses Erlebnis, ne, deshalb hast du ja eben auch gesagt, oh, jetzt höre ich mich hier die ganze Zeit, ist so komisch, weil du es nicht kennst.
Das nervt, ja.
Es nervt total, ja. Und wenn du aber mal 30, 40 Podcasts aufgenommen hast, wo du dich selber hörst und du schneidest das und du hast dich mal an deine Stimme gewöhnt, wie andere sie hören, das ist eine reine Gewöhnung, dann geht das links rein und rechts raus und die stört gar nichts mehr. Genauso, wenn du dich mal akzeptiert hast, wie du halt einfach vor der Kamera wirkst. Man hat natürlich, ich meine, jetzt können wir auch noch philosophisch gehen werden und sagen, das ganze Leben beziehen, Selbstakzeptanz ist ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, über Video funktioniert das auch sehr gut, weil man erstmal sieht, wie man auf andere wirkt und das darüber auch lernt, anzunehmen, dass man so ist. Und das ist ja auch wichtig und gut und gibt einem auch mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Weil ansonsten läuft man da vielleicht auch einer Vorstellung her, wie man gerne wäre. Und wenn man dann 2, 3 Videos aufgenommen hat, sagt man, so bin ich ja gar nicht. Ne? Dieses Video nimmt mich ja völlig falsch auf, ne? Stellt mich ja völlig falsch dar. So Sprüche habe ich auch schon gehört. Das bin nicht ich. Okay, haben wir jetzt mit irgendwie Animationen oder sonst was dich verändert, was ja gar nicht geht. Nee, das bist du. Nein, das kann nicht sein. Aber so Sprüche habe ich wirklich schon gehört. Aber es geht halt einfach darum, man muss sich halt so akzeptieren, oder muss nicht, man sollte sich halt so akzeptieren, wie man ist. Und dann wird es auch viel, viel leichter.
Ja, das kann ich bestätigen. Am Anfang unserer Podcast-Zeit konnte ich mich auch nicht hören. Jetzt geht's. Mit den Videos, das übe ich noch.
Ja, siehst du, Challenge. Mhm. Jeden Montag ein neues Video.
Ja, machen wir jetzt.
Ja. Montag habe ich schon Post.
Ja, du brauchst nur ein bisschen Zeit aufzuräumen. Warte mal, was ist am Montag? Montag ist der 12.
Ja, da bin ich eh nicht da.
Naja, dann müssen wir Montag danach nehmen. Oder vielleicht ist Montag ein blöder Tag. Vielleicht ist Mittwochs besser für dich.
Ja, das können wir noch offline oder beziehungsweise abseits der Aufnahme eruieren.
Ja, jeder, der Bock hat mitzumachen, soll sich bei uns melden und dann machen wir das einfach gemeinsam. Raus aus der Komfortzone.
So. Gute Idee. Können wir auch schöne LinkedIn-Posts zusammen zu machen, damit wir auch keine Möglichkeit haben, uns zurückzuziehen.
So machen wir das. So kriegt man sich selber raus aus der Komfortzone. Dann prokrastiniert man auch nicht mehr.
Genau, es ist gleich wie ein Podcast. Ja. Also ich habe 2 Jahre gebraucht, einen Podcast zu starten. Ich habe 2 Jahre vorher den Plan gehabt, muss ich machen. Muss ich unbedingt machen, weil als ich aus der Musik- und Medienbranche ausgestiegen bin, war mein Plan als erstes Online-Business-Modell podcastprofi.de, die Domain gehört glücklicherweise auch immer noch mir, und halt Podcast-Coaching. Also von der technischen Seite gab es damals in Deutschland nichts, gibt es heute noch nichts. Deshalb plane ich es auch jetzt wieder sowas einzusetzen. So, und dann weiß ich noch, mein ehemaliger Mitarbeiter Jan, ehemaliger Student von mir, der meinte dann, ein ganz ruhiger Kerl, ja, gute Idee, aber wie wäre es, wenn du erstmal selber einen Podcast machst?
Hat er recht.
Ja, stimmt. Es ging natürlich eigentlich darum, den Leuten die Technik beizubringen, weil für Strategie und so Marketing gab es schon 1000 andere Anbieter. Und dann hat er mir 2 Jahre in den Hintern getreten, bis ich meinen Podcast angefangen habe. 2 Jahre. Das habe ich mich gewunden. Ja, will doch keiner hören, was ich erzähle. Und sag doch mal, Jan, was für Ideen. Und ich muss erstmal hier für 40 Folgen die Themen haben.
Du bist ja auch, du bist ja als Interview-Podcast unterwegs, ne?
Nee, früher war Solo.
Okay, weil das kann früher ich nämlich nachvollziehen. Ich habe Schorsch ja quasi gesagt, so hier, komm, wir machen jetzt einen Podcast, weil wir wollten für den Verband Mitglieder generieren und wir brauchten halt einen Kanal. Und ich habe gesagt, okay, unsere Zielgruppe, Vertriebsmanager, sind zu 90% auf der Straße. Wir müssen die erreichen, wo sie sind, also im Auto. Wir müssen den Podcast machen. Wir müssen jetzt den Podcast machen. Wir hatten keine Ahnung, haben mit den Handys aufgenommen. Du würdest durchdrehen, wenn du die Qualität der ersten Folgen hast. Aber das ist ja ein Unterschied zu Solo-Folgen. Solo-Folgen würde ich heute noch nicht machen.
Geht. Also für mich war es insofern einfacher, weil ich kann ja quatschen, bis man mich totschlägt. Also sagen andere böse Stimmen, die mich nicht leiden können immer. Weil ich ja jahrelang, ich weiß gar nicht wie viel, 100 und 1000 Seminare, Coachings, Workshops, Vorträge, Vorlesungen ich gehalten habe schon. Und da hatte ich ja nie mit anderen, klar, Fragen kamen. Ich habe immer viel alleine geredet, das war ich gewohnt. Aber du kriegst ja bei sowas trotzdem ein Feedback. Da guckt dich einer an oder einer nickt und so. Und dann sitzt du plötzlich im Studio und quatschst selber. Also ich habe trotzdem nach 2, 3 Folgen gemerkt, ach, es geht. Also es geht, weil du brauchst das Feedback ja gar nicht. Aber klar, Interviews sind noch viel einfacher. Und dann ist halt, als ich dann angefangen habe, wirklich die ersten Folgen dann liefen und ich mich auch da wieder an meine Stimme und wie ich das mache gewöhnt habe und auch aufgehört habe nachzudenken, dass ich vielleicht zu oft sage oder manchmal nuschel ich auch so ein bisschen und dann klinge ich ein bisschen zu sehr wie der Eifler Ochse, der ich halt bin. Ne? Ist aber halt so. Und dann kriegst du das erste positive Feedback und dann denkst du, den Leuten ist eigentlich wahrscheinlich zum Großteil völlig egal, ob ich jetzt hier nicht perfekt Hochdeutsch spreche und sonst was. Im Gegenteil, also das Schärfste, wirklich das größte Kompliment, was ich je erlebt habe. Hier auch einen schönen Gruß an den Stefan Huber von WHD, ein Speziallautsprecherhersteller. Da war ich vor 2 Monaten war ich bei dem auch zu Besuch wegen eines gemeinsamen Projektes und die stellen halt Speziallautsprecher her und hat mir einen Lautsprecher vorgeführt und einen so einen speziellen Lautsprecher, den man in Wände einbaut und den hat er bei sich zum Vorführen unter den Tisch eingebaut und ist der ganze Tisch ist halt ein Lautsprecher, wollte er mir dann vorführen und er spielte meine aktuelle Podcast-Folge darüber ab und saß dann da und grinste und ich hörte mich selber im halben Raum über diesen Lautsprecher und dachte, wie geil ist das denn? Also scheint er meinen Podcast nicht nur zu hören, auch sondern zu mögen. Ja. Und das war bis jetzt echt das schönste Erlebnis. Oder ich kriege halt schon regelmäßig Mails mittlerweile oder auch bei LinkedIn Nachrichten, wo sagen, ey, super geil, das hat mir so weitergeholfen, wo ich dann denke, das freut mich total, aber das war da jetzt nichts Besonderes, ne? Oder habe ich gar nicht so gut performt?
Ja, aber das ist das Thema, wenn du Experte bist in etwas, ne? Das Wissen, was für dich selbstverständlich ist, für die Zielgruppe das nicht unbedingt sein muss. Und umso gemeiner finde ich die Menschen, die dann ihr Expertenwissen bei sich behalten, weil sie glauben, das ist so selbstverständlich. Und ich denke mir so, ja nee, ihr spielt euch nicht auf, sondern ihr seid voll egoistisch, wenn ihr dieses Wissen für euch behaltet. Also raus damit. Ja.
Jeder hat was zu erzählen. Also der Klassiker ist auch, ich meine, bei uns wir machen jetzt nicht die große Strategieberatung, da gibt es andere für, aber trotzdem fragen uns Firmen, wenn wir die Formate, die wir mit ihnen erarbeiten, wenn sie die umsetzen, wie sie die dann inhaltlich gestalten, helfen wir halt auch ein bisschen, aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht unser ganz großes Angebot.
Kannst du sie dann zu uns schicken, immer das Thema, gerade wenn es ums Recruiting geht.
Ja, siehst du, haben wir ja schon wieder einen weiteren Punkt gefunden. Und dann kommt immer auch das Thema, weil mit den Prozessen, die wir ihnen bauen, fällt ganz schnell auch als Zweitverwertung für Videos das Thema Podcast an. Kannst ja super die Audiospur nehmen. Klar können alle Studios auch als Podcast-Studios genutzt werden. Und da hatte ich letztens auch wieder bei einem Unternehmen ein Gespräch. Ja, wir wollen schon unbedingt Podcast. Wir fragen uns halt nur die ganze Zeit, worüber sollen wir erzählen? Wir haben doch gerade eine Unternehmensführung gemacht. Fand ich unglaublich spannend. Wie wäre es, wenn ihr mal Punkt da, da, da und da einfach mal erklärt, dass ihr das könnt? Also auch da wieder ein schönes Beispiel, die Firma WHD. Total beeindruckend, muss ich einfach sagen. Lautsprecherhersteller aus dem Schwäbischen, irgendwie Schwäbische Alb sitzen die. Die machen alles selber im Haus, sogar die Kartonagen am Ende. Also die sind völlig unabhängig, bis auf Zulieferermaterialien und so. Und dann meinte er auch, ja, wir würden gerne machen. Wir haben noch so ein bisschen ein Problem, worüber wir berichten. Ich sage, das, alles, was sie mir gezeigt haben, das sind schon 20 Podcast-Folgen. Allein die Projekte, über die sie sprechen könnten, also auch dürfen, machen sie einfach mal, jede dritte Folge ist mal ein Projekt, was sie gemacht haben. Die haben so schräge, also im positiven Sinne schräge Sachen gemacht. Sag ich, erzählen Sie mal weiter. Ja, das war noch nichts Besonderes, sondern das. Wie du schon sagst, also es braucht immer den Blick von außen, um aus einer scheinbar banalen Sache halt ein wertvolles, ja, Content-Piece zu machen, was man dann natürlich erstmal als Video aufnimmt, um es dann mehrfach weiter zu verwerten.
Mein Zeitfenster geht langsam zu. Ich habe nämlich noch ein Baby hier, das ist 4 Wochen alt. Bevor uns das jetzt hier die Aufnahme killt, haben wir noch was zu besprechen?
Nee, wir haben eigentlich jetzt einen schönen Abschluss gefunden, weil wir sind die ganze Zeit beim Thema Video geblieben. Und ich hatte jetzt eigentlich noch gehofft, dass du von dir aus einen schönen Abschlusssatz bringst, aber jetzt gebe ich dir quasi die Vorlage dazu.
Von mir einen schönen Abschlusssatz?
Dass du ihn einbringst. Ja, das ist auch immer die Sache der Gäste.
So. Ja, also ich glaube tatsächlich, helft uns, aus der Komfortzone rauszukommen. Ja, lasst uns die Challenge machen. Schreibt uns, schreibt mir oder Florian auf LinkedIn, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Und dann sollten wir das mal tun, gemeinsam aus der Komfortzone rauszugehen. Machen wir einfach eine Mastermind draus. Dann können wir nämlich das Fachwissen von Florian noch abgreifen. Ja, der hat mir nämlich auch gerade vorhin erstmal erklärt, wie ich mein Podcast-Mikrofon hier überhaupt richtig verwende. So 3 Jahre später, ist immer super wertvoll, man lernt nie aus. Ich kann vielleicht noch so ein bisschen ein oder anderen Tipp für Inhalte geben, für das Thema Simplifizierung, für das Thema Recruiting. Und ihr bringt die Stories mit, oder?
Klingt gut.
So, jetzt habe ich Florian hier verhaftet. Nutzt das. Ja, macht was draus.
Definitiv, ja. So, ich muss noch gucken, wann die Folge rauskommt. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt hier Anfang August 24. Ich denke mal, wir werden irgendwann September wird die Folge rauskommen. Und ich glaube, dann, ohne mich jetzt davor drücken zu wollen, lass uns das so machen, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann machen wir gleichzeitig auch das Posting bei LinkedIn, dass das alles auch zeitnah zusammenpasst. Sonst schreiben uns in Monaten irgendwann Leute an und wir haben unsere Challenge schon lange hinter uns.
Das ist eine gute Idee. Das ist auch perfekt für das Jahresendgeschäft. Das heißt, wir können dann die Kampagnen auf das Restbudget ausstellen. Siehst du? Kriegt dann noch ein paar Vertriebsimpulse dazu.
Super.
Cool. Haben wir einen Plan, würde ich sagen.
Genau das. Anni, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch.
Hat Spaß
für die
gemacht.
Vielen Insights, viel Input, auch an alle, die zuhören. Vielen Dank, dass du dabei bist. Mit Sicherheit ja jedes Mal. und wenn du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, darüber kannst du mal deinen Podcast sprechen oder den solltest du mal interviewen, dann schreib mir einfach eine Mail an podcast@corporate-studio.de und ansonsten freue ich mich auf ein nächstes Mal. Bis dann, tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.